Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, und manche Dinge hat man sich irgendwie einfach schon so gewöhnt, die funktionieren einfach. Für mich gehört da definitiv dazu, dass ich einfach überall, wo ich bin, Internet habe. Und wenn ich mal keins habe, dann fällt mir das definitiv auf. Aber sind wir auch mal ehrlich, ohne Internet geht auch gefühlt heutzutage fast gar nichts mehr. Und das nicht nur im Privaten, sondern tatsächlich auch immer mehr in der Industrie. Auch da werden stabile Netzwerke immer relevanter. Und spätestens dann, wenn ihr da draußen alles digitalisiert und automatisiert habt, was ihr natürlich alle schon habt, und wer es noch nicht hat, der ist ja heute hier auch genau richtig bei uns im Podcast. Wir schauen uns heute das Thema M2M-SIM-Karten an und ob die vielleicht die stillen Treiber der Industrie 4.0 sind und was das eigentlich alles genau heißt. Dafür habe ich mir heute einen spannenden Gast eingeladen. Bei mir ist Roland Becker, er ist Geschäftsentwickler und Mitgründer von Digital SIM. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie immer an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es bei YouTube als Video zu sehen, schaut da also gerne mal vorbei, falls ihr gerade im Podcast steckt sozusagen. Ja, Roland, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du bei Digital SIM und was ist euer Auftrag?
Ja, genau, also ich bin Roland Becker, ich bin schon seit über 30 Jahren im Mobilfunk, habe das also sozusagen von der Stunde 0 oder quasi minus 1 mitverfolgt, weil mein damaliger Professor in Aachen beim Elektrotechnikstudium, der war beteiligt an der Bewertung des sogenannten Beauty Contest um die erste private Mobilfunklizenz.
Ach, Wahnsinn.
Und der hat damals gesagt, bevor es noch dieses D2-Netz, um den es da ging, heute Vodafone, hat er schon gesagt, also Jungs, wenn ihr einen Job sucht, und damals gab es zu viele Elektroingenieure, kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, das Problem haben wir nicht mehr.
Nee, wenn ihr einen Job sucht, dann habe ich was für euch, digitaler Mobilfunk. Das wird eine ganz große Sache, hat er zu uns 1992 gesagt.
Ja,
ich habe es beherzigt und habe erst in der Entwicklung gearbeitet von Netztechnik und dann 17 Jahre bei 4 Intercom, O2, Telefonica. Mhm. Habe da alles miterlebt, 3G-Auktionen, 50 Milliarden Euro ausgegeben, iPhone-Einführung, die Fusion von E-Plus und O2. War ich maßgeblich beteiligt und habe dann irgendwann gesagt, so dieses Technische und Mobilfunk zusammen ist IoT eigentlich genau das Feld, was mir Spaß macht. Mhm. Und deswegen haben wir dann 2020 die Digital SIM gegründet.
Und ich habe Digital SIM gesagt, aber du hast ja schon gesagt, es geht beides.
Es geht beides, ja. Digital SIM, gerade im fränkischen Raum stolpert man da manchmal. Mhm. Aber ich sage auch gerne Digital SIM, weil unsere Zielgruppe ist ja auch der Mittelstand. Mhm. Und im Mittelstand gibt es halt auch das, was man so aus dem Konzern dann vergisst. Das ist eben nicht alles so denglisch und so. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man auch mal Digital SIM sagen kann.
Absolut. Das ist ja das Gute an dem Namen, der funktioniert auf Deutsch und auf Englisch. Und man muss nicht mal die Schreibweise ändern. Sehr cool. Also geballte Kompetenz aus vielen, vielen Jahren Erfahrung. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe es schon vorgewarnt. Ich stelle immer noch so eine kleine persönliche Frage, dass wir noch so ein bisschen was über dich erfahren vielleicht.
Ja, gerne.
Für dich habe ich mir heute überlegt, gibt es etwas aus deiner Kindheit, das du vermisst? Und wenn ja, was ist das?
Oh, das ist ja wirklich eine schwierige Frage. Mhm. Gibt es etwas aus meiner Kindheit, was ich vermisse? Mir fällt was Gutes ein. Der Eiswagen, der bei uns damals immer noch in die Siedlung gefahren kam und wo man einfach dann die Glocke gehört hat, hingerannt ist, hat sich ein Eis geholt, abgesehen davon, dass das super günstig war. Aber das war wirklich eine ganz schöne Sache und die würde ich eigentlich den Kindern heute wünschen.
Sehr gut, das heißt, du vermisst den Eiswagen täglich in deinem Leben, ja, oder zumindest wöchentlich. Okay, sehr gut. Das finde ich eine schöne Erinnerung. Eine Frage, die brennt mir ehrlich gesagt schon unter den Nägeln, seit ich weiß, dass wir dieses Gespräch führen und ich hätte das mit Sicherheit alles auch noch mal im Detail recherchieren können, aber dann wäre es ja langweilig für mich. Ja. Deswegen, ich habe mich gefragt, wozu brauche ich M2M-SIM-Karten in Lager und Produktion, wo ich doch im Idealfall heutzutage auch WLAN oder LAN sogar habe und so weiter. Also was ist es wirklich so relevant für produzierende Branchen, weil die ja eigentlich eh immer stationär sind?
Genau, also ich meine, man sollte meinen, das natürliche Spielfeld für Mobilfunkverbindungen sind mobile Anwendungen, wo sich auch irgendwas bewegt, weil da komme ich halt mit dem Kabel schlecht hinterher.
Ja.
Aber auch in dem stationären Bereich ist Mobilfunk immer mal wichtig, weil es gibt zum Beispiel ein großes Thema, dass der Zugang zum jeweiligen Netz vielleicht nicht gewährleistet ist. Also wenn ich jetzt ein Dienstleister bin und habe eine Maschine verkauft und die steht jetzt beim Kunden und dort möchte ich dann eben Internet haben, um meine Lösung zu vernetzen, dann höre ich also von meinen Kunden, dass die dann teilweise zum Beispiel 9 Monate lang mit der IT-Abteilung vor Ort diskutieren, bis sie irgendeinen Port freigeschaltet bekommen, damit sie eben die Sicherheitsfragen geklärt sind, die auch wichtig sind. Und da wird dann oft einfach gesagt, okay, dann nehmen wir Mobilfunkrouter auf die Maschine und dann haben wir unsere eigene Internetverbindung und dann können wir uns das alles sparen.
Das heißt quasi für den Hersteller der Maschine, damit der auch weiterhin weiß, was die Maschine tut, ob sie läuft, ob sie Störungen
auch. Und dann entsprechend auch natürlich für den Kunden seine Predictive Maintenance oder Wartungsarbeiten oder was auch immer erledigen kann. Also das ist so ein Thema. Und das andere ist das Thema Plug and Play. Also da habe ich ein schönes Beispiel aus dem Bereich Handel mit Digital Signage, ja, also Werbedisplays, die überall in Deutschland verteilt sind und vor allen Dingen im Einzelhandel, aber nicht irgendwie bei einer speziellen Kette, sondern in vielen tausend verschiedenen Geschäften. Und da kann man natürlich argumentieren, ja, da ist überall WLAN.
Würde man jetzt hoffen oder denken, ja.
Ja, aber es ist absolut chancenlos, diese WLAN-Passwörter von Dritten irgendwie zu verwalten. Also wenn da bei mehreren tausend Locations immer mal wieder das WLAN-Passwort alle 2 Jahre geändert wird, dann kommt man da nicht mehr hinterher und dann ist vor allen Dingen offline. Und dann sind wir eigentlich beim dritten Punkt und der ist Plug and Play. Also mit Mobilfunk kann ich halt Lösungen so ausrüsten, dass sie einfach von vornherein Plug and Play sind und ich habe die Kontrolle und bin auf keinen Dritten angewiesen. Und das macht es dann so charmant und am Ende des Tages sind die Kosten auch gar nicht so hoch, wie man vielleicht befürchten möchte.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website lmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
Da kommen wir auf jeden Fall auch noch heute hin, im Idealfall.
Alles klar. So,
und das sind ja keine Kosten, das ist ja ein Investitionsbudget, was man da hat. Also man hat ja auch was davon.
Okay, jetzt ist ja das alles super mit Mobilfunk, aber nicht unbedingt in Deutschland. Also du hast ja gesagt, du hast so auch Erfahrungen aus der Branche, aber ich sag mal, es gibt ja leider immer noch blinde Flecken, nenne ich es jetzt mal, in Deutschland, wo das dann auch wieder nicht funktioniert, weil Mobilfunk da einfach tot ist. Macht euch das auch manchmal einen Strich durch die Rechnung bei euren Projekten oder ist es da, wo ihr dann unterwegs seid mit Kunden, eher kein Thema? Netzabdeckung, sage ich jetzt mal.
Ja gut, ich meine, da haben wir natürlich auch einen unschlagbaren Vorteil mit unseren MTM-SIM-Karten, da wären wir sowieso drauf gekommen, aber das ist jetzt die Vorlage, mal über das Thema Multinetz zu sprechen. Das heißt, die MTM-SIM-Karten sind nicht an einen einzigen Netzbetreiber gebunden, sondern im Idealfall können wir eben in Deutschland die Antennen aller 3 Mobilfunknetzbetreiber oder demnächst 4 Mobilfunknetzbetreiber nutzen. Das heißt, am Ende des Tages, dass natürlich das Empfangsthema schon mal deutlich besser dargestellt ist, als wenn ich jetzt nur ein Netz habe. Das andere sind natürlich so Themen wie Tiefgaragen, Kellerräume und so weiter. Und da muss man einfach sagen, da sind zum Beispiel die Ladesäulenbetreiber betroffen.
Ja.
Da sind natürlich das ganze Smart Metering-Thema. Da hilft am Ende des Tages nichts, einfach irgendwie mit Antennen, mit Kabeln oder Router mit WLAN, mit LAN-Kabel an eine andere Stelle setzen, wo dann Empfang ist und so weiter, um diese Themen zu lösen. Da hat die Physik halt Grenzen. Aber das sehen wir auch, dass die Kunden, die in dem Bereich aktiv sind, eigentlich dort routiniert sind und entsprechende Lösungen für diese Fälle eben anbieten
können. Das Problem kenne ich auch. Ich habe auch eine Tiefgarage und ein Elektroauto und es wäre schön, da eine Ladesäule zu haben, aber es ist mit der Verbindung eben schwierig. Genau. Zumindest über WLAN.
Ja, genau. Also könnte man machen, keine große Kunst.
Ja.
Das größte Thema ist dabei natürlich die Installation letztendlich, die elektrische Installation, aber gut, das hat man ja bei allen möglichen Themen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das hat. Aber wie du sagst, es ist ja machbar, also es ist nicht unlösbar. Welche Rolle spielen dann jetzt diese M2M-SIM-Karten nochmal in einem industriellen Kontext? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, Vernetzung ist ein Thema, Maschinen ist ein Thema für Hersteller, aber auch für die Endanwender. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen so einen Überblick verschaffen, bevor wir dann tiefer reingehen.
Ja, genau. Also es geht ja, der ganze Digitalisierungstrend erfordert ja, dass eben die Maschine vor Ort vernetzt ist. Und wie wir schon besprochen haben, kann man eben LAN, WLAN, was auch immer zur Verfügung steht, nutzen. Und das wird ja auch gemacht. Aber wenn das aus irgendeinem Grund eben nicht reicht oder nicht anwendbar ist, dann kommt eben die Mobilfunkvernetzung zum Tragen, damit man eben all diese Dinge tun kann, also Echtzeitprozesse, Überwachung, Wartung und so weiter. Und da zeigt sich, dass der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt sind und dass, wenn man einmal anfängt, Dinge zu vernetzen, dass eben auch im Nachhinein die Vorteile und der Nutzen eigentlich größer ist als erwartet. Mhm.
Dann schauen wir uns das auf jeden Fall heute genauer an. Ich bin jetzt schon gespannt, was du da alles zu berichten hast. Aber ich glaube, wir müssen noch ein paar technische Grundlagen einmal abarbeiten, zumindest auch für mich. Aber ich glaube, auch nicht jeder kennt sich damit schon im Detail aus, so wie du das tust, also mit dem ganzen Thema M2M-SIM. Und vielleicht können wir erstmal ganz basic anfangen mit der Frage, worin unterscheidet sich die M2M-SIM von einer normalen SIM-Karte und was muss man wissen?
Genau, super wichtige Frage, weil das eben auch nicht so weitläufig bekannt ist. Was eben da das Besondere sind, im Prinzip vier Punkte. Mhm. Das erste ist vor allen Dingen die Managebarkeit. Also das heißt, ich habe meine ganze SIM-Kartenflotte in einem Portal, über die ich diese ganze Flotte verwalte. Und wir reden ja tatsächlich, egal ob es jetzt 50, 500 oder 5000 oder sogar 50.000 Geräte sind, ich muss natürlich den Überblick behalten und dann kann ich das entweder im Portal managen, Alarme setzen, die ganze Verwaltung machen, Zuweisung, Aktivierung, Deaktivierung oder eben das Ganze sogar über eine API einbinden in meine Software.
Ja, cool.
Das zweite ist eben die angesprochene Multinetz-Funktionalität, dass ich eben nicht nur auf einen Netzbetreiber reduziert bin. Da können wir nachher auch nochmal über die Vorteile im Detail sprechen. Das dritte ist dann sozusagen der nächste Schritt von Multinetz, das Thema international. Mhm. Also ich kann mit einer M2M-SIM-Karte, habe ich den Fokus zumindest Europa oder eben weltweit und entsprechende Lösungen dafür stehen dann zur Verfügung, dass ich eben nicht nur auf dem einen Markt aktiv sein kann. Und das vierte sind dann die Preismodelle, Tarifmodelle, die dort speziell sind bei den M2M-SIM-Karten. Das heißt, es gibt nicht nur SML oder Flatrates, sondern es gibt halt ganz dedizierte Datenpakete für jede verschiedene Anwendung, damit eben die Kosten auch so niedrig wie möglich sind. Und dann entsprechend die internationalen Tarife. Und das Ganze ist meistens in der Form eines Pooling-Tarifs ausgestaltet. Das heißt, das Datenvolumen ist nicht nur für die einzelne SIM-Karte anwendbar, sondern für die ganze Flotte.
Das ist natürlich auch schön. SIM-Kartenflotten.
Ja.
Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, aber ja klar, ergibt auf jeden Fall Sinn. Wenn ich jetzt eine SIM-Kartenflotte brauche, was bin ich für eine Firma, was bin ich in welchen Branchen bin ich unterwegs? Also für wen ist denn das wirklich attraktiv, wenn wir jetzt mal so Richtung Mittelstand schauen?
Ja, also das ist das, was uns und mir persönlich auch wichtig ist, dass wir dort auch ganz klein anfangen. Also wir haben tatsächlich Kunden mit einer M2M-SIM-Karte und davon haben wir relativ viele, die kommen aus dem Bereich Bau, in speziell Vermessung.
Mhm.
Ja, die brauchen das, um ihre sogenannten RTK-Daten aus dem Internet zu ziehen, damit die Vermessung eben millimetergenau ist mit den GPS-Systemen. Und das geht dann weiter, natürlich die ganze industrielle Branche. Egal, wie gesagt, ob das jetzt 10, 50, 100 oder Tausende von SIM-Karten sind. Alles, was wir eben gesagt haben, Maschinen, die vernetzt werden. Robotik ist natürlich ein Thema, wo die Vernetzung natürlich sehr wichtig ist. Eben bis hin zum Handel, Verkehr und die Versorger, wo überall. Also es ist eigentlich, ich sag manchmal, es ist wie mit dem normalen Internet. Das braucht auch irgendwie jeder für alles.
Absolut.
Ja, und so ist es mit den M2M-Karten auch.
Sind die M2M-Karten dann aber trotzdem nur für industrielle Zwecke gedacht oder ist es auch im Prinzip für eine Privatperson ein interessantes Gadget, sag ich jetzt mal?
Nee, also M2M-SIM-Karten werden ausschließlich an Geschäftskunden verkauft für geschäftliche Anwendungen. Und wir machen auch keine Sprache. Es wird immer oft gefragt, ja, kann ich nicht alle Netze und dann auch telefonieren? Nee, das gibt's nicht. Das ist auch regulatorisch nicht erlaubt. Aber
dann würde es wahrscheinlich jeder machen, ja.
Im Businessumfeld sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt auch viele Tablet-Anwendungen, Dinge, die Menschen, die irgendwas mit dem Tablet erfassen.
Servicetechniker zum Beispiel
Absolut.
Oder so. Ja.
Genau.
Ja, das waren so die ersten, die mir eingefallen sind, wo ich dachte, ja klar, die sind irgendwie, was weiß ich, offshore auf dem Windrad. Da gibt es wahrscheinlich nicht unbedingt WLAN und dann brauchen die irgendwie eine Verbindung, damit sie ihren Servicebericht rechtzeitig einreichen können. Digital am besten.
Ja, ganz genau.
Okay. Ich habe jetzt vorhin schon so ein bisschen das Thema Netzabdeckung genannt. Gibt es dann noch so andere, ich nenne es mal Störquellen oder problematische Faktoren, die vielleicht auch so eine Anwendung schwierig machen können von so einer M2M-SIM? Oder sagst du, ach, das kann man eigentlich immer irgendwie nutzen, also abgesehen von Tiefgaragen vielleicht? Also ich denke jetzt gerade, vielleicht um Kontext zu geben, an so eine Industriehalle oder sowas, wo es dann vielleicht auch mal auch dicke Wände gibt oder vielleicht Flüssigkeiten oder irgendwas, die halt vielleicht auch mal Übertragungen stören können oder so. Gibt es da
Themen? Ja, also da gibt es natürlich Grenzen. Es gibt da einen großen Champion aus dem Bereich Lebensmittelverarbeitung, ja, die haben halt dann ihre Kühlhallen und so weiter und da geht dann halt nichts, ja. Und dann muss man sich halt eine andere Connectivity überlegen. Ansonsten
das haben wir so ein Kabel bisschen, dann wieder attraktiv.
Ja, oder man muss halt dann eine Art Repeater oder eben WLAN oder irgendwas nach innen legen oder Private 5G machen, das ist heute nicht unser Thema, aber ein privates Mobilfunknetz dann im Innenraum aufzubauen wäre dann eine Alternative. Ansonsten ist so das Einzige, wo wir so ein bisschen an unsere Grenzen stoßen, ist, wenn die Kunden halt nach sehr, sehr großen Datenmengen fragen. Ja, das,
wo befinden wir uns da, wenn du sagst, sehr, sehr groß?
Das hängt dann von der Zahlungsbereitschaft ab, aber sage ich mal, ab 100 Gigabyte steigen die meisten dann aus, ja, was unsere Preise dann
was
betrifft.
Pricing angeht?
Was das Pricing angeht, ja, aber das kann einem einfach nur ein lokaler Netzbetreiber in seinem eigenen Netz eigentlich abbilden, diese ganzen Unlimited und die riesen Datenmengen. Das Gute ist aber, diese Grenze ist schon viel höher. Also vor ein paar Jahren hätte man halt noch gesagt, 10 Gigabyte komplett unrealistisch bei M2M, ist für uns heute normal. Sag ich mal, wir sind auch sehr stark in diesem Bereich. Vielleicht ist das interessant. 500 MB bis 1 Gigabyte ist sozusagen der Sweet Spot im Moment bei unseren neuen Anwendungen. Also wir sind gar nicht mehr in diesem wenige Megabyte-Bereich, wo wir vielleicht vor 10, 15 Jahren mal waren.
Ich wollte gerade sagen, lass uns in 10 Jahren sprechen. Da sind dann wahrscheinlich 5 Terabyte
absolut
auch kein Problem mehr.
Absolut, ja.
Vielleicht kannst du uns jetzt gerade, wenn du schon sagst, so ein bisschen beispielhaft mal an so einem klassischen Use Case mitnehmen, vielleicht von einem Mittelständler, vielleicht hast du auch ein klassisches, also schon ein Praxisprojekt im Kopf, dass du irgendwie so ein bisschen mit uns durchgehen kannst, so wie läuft das ab, mit was für Anforderungen kommen die auf euch zu und was passiert dann alles?
Also ein schönes Beispielprojekt ist eigentlich von einem ein Startup, auch hier aus Baden-Württemberg, die Reinigungsroboter herstellen. Also so autonome Reinigungsmaschinen, wie man also die eigentlich bisher so kennt vom Flughafen oder so weiß ich nicht, 1,50 Meter hoch und dann läuft da einer hinterher und schiebt das Ding. Und genau das gibt es eben jetzt eben selbstfahrend und autonom. Und dort wurde tatsächlich erst das Gerät also so konzipiert, dass es nicht auf eine Mobilfunkverbindung angewiesen ist. Auf der anderen Seite auch wichtig. Ja. Es soll ja dann auch immer noch funktionieren. Aber im nächsten Schritt wurde eben für Servicezwecke dann gesagt, okay, das wäre natürlich schon super, wenn wir da aus der Ferne drauf zugreifen könnten. Weil der Kunde hat jetzt gesagt, in der Tiefgarage rechts in der Ecke hat er nicht sauber gemacht, da ist er nicht hingefahren. Und dann möchten wir ja gerne gucken, ist er vielleicht doch hingefahren und gibt es einen anderen Grund, warum der jetzt nicht sauber ist. Ja. Und dann haben wir eben dann überlegt gemeinsam, okay, erstmal welche Hardware bauen wir ein. Es gibt diese kleinen industriellen Gateways und Router, die man einbauen kann. Und dann, gut, war es in dem Fall am Anfang relativ einfach, also nur an hauptsächlich Deutschland, Europa. Und dann haben wir noch eine VPN-Lösung gemeinsam ausgesucht, wie wir eben dann die Daten nochmal zusätzlich absichern und eben auch den Zugriff, den Remote-Zugriff, Thema feste IP-Adresse, wie wir das dann lösen und haben das ganze Konzept dann eben implementiert. Und dann gab es mal eine Erweiterung, also zwei von diesen Maschinen, die laufen in Singapur in diesem ganz bekannten Hotel.
Ja, Wasserfall da oder was?
Genau, und da haben wir dann entsprechend unsere Asien-SIM-Karte dann entsprechend zur Verfügung gestellt. Und das Schöne ist, also für den Kunden war das überhaupt kein Aufwand. Also wir mussten zwar eine andere SIM-Karte ihm geben, damit er eben diese Asien-Tarife nutzen kann, aber es wird alles im selben Portal verwaltet. Er muss nicht mit irgendeinem anderen Anbieter sprechen. Und so ist es halt dann das Projekt sehr gut verlaufen. Und wir liefern halt immer noch da auch neue Geräte nach.
Cool, das hört sich spannend an. Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr braucht da auch eine gewisse Hardware dafür. Wenn ich jetzt Maschinenhersteller bin zum Beispiel, muss ich quasi schon beim Aufbau der Maschine da mit euch partnern oder generell bei dem Thema Mobil-SIM, muss ich das schon vorher mitdenken oder lässt sich das auch nachrüsten?
Also da gibt es zwei Wege. Also viele so Gateway-Hersteller in dem Industriebereich, die haben natürlich dann schon irgendwie 4G drin. Aber es ist halt wie in diesem Fall ganz einfach, diese LTE-Router nachzurüsten, weil die haben einfach eine Ethernet-Schnittstelle Und das hat im Prinzip jeder, also alles lässt sich quasi mehr oder weniger über Ethernet anschließen, es sei denn, ich habe jetzt irgendwie Modbus oder dergleichen, ja. Mhm. Und deswegen ist Nachrüstung auch eigentlich total einfach. Mhm. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel, weil einer meiner Lieblingskunden sozusagen ist ein Kaffeemaschinenhersteller aus der Schweiz. Mhm. Und die vernetzte Kaffeemaschine war ja immer so das Beispiel auf allen IoT-Präsentationen drauf. Und man hat immer so gesagt, so, was will ich mit einer vernetzten Kaffeemaschine? Das ist echt übertrieben, ja. Aber man muss das mal wirklich im professionellen Umfeld denken. Die Maschinen, über die wir da reden, die machen am Tag teilweise über 500 Getränke. Mhm. Also die zwei umsatzstärksten Maschinen, die stehen am LaGuardia Airport in der Delta Lounge. Mhm. Und die haben so nachmittags um 4 schon jeder so 700 Getränke durch nebeneinander.
Ja, Wahnsinn.
Und dieser Hersteller hat halt recht früh diese ganzen Parameter in der Maschine, sag ich mal, zugänglich gemacht, sodass für seinen kleinen Rechner, der da drin ist, immer der Druck und die Abweichung, die Vibration, die Temperaturen, was auch immer, schon immer erfasst wurde, mhm. bevor überhaupt diese Connectivity dazu kam. Mhm. Und dann kam es halt auf, dass man eben mit diesen Routern und mit diesen entsprechenden Tarifen jetzt auch das günstig wirklich online bringen kann und nicht immer nur zum Beispiel dann
wenn der Techniker
in der Launch halt oder in der Launch dann irgendwie, ja, könnt ihr mir dann Ethernet-Kabel hinlegen
Ach so.
Oder so.
Mhm, ja, klar.
Ja, und so sind inzwischen viele tausend Geräte auch schon mit Mobilfunk vernetzt. Und jetzt bleiben wir mal beim Beispiel Flughafen. Also wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann weiß der Servicetechniker schon vorher genau, welche Teile er austauschen muss. Mhm. Und wenn er dann vom Parkplatz bis durch die Sicherheitskontrolle in diese Launch gekommen ist, dann wäre es auch echt blöd, wenn er nicht die richtigen Teile dabei hätte.
Wirklich blöd, ja.
Und das erleichtert natürlich den Service-Einsatz extrem. Und außerdem sind diese ganzen Parameter natürlich auch aus der Zentrale dann überwachbar.
Ist der größte Mehrwert dann tatsächlich der, den du jetzt genannt hast, generell in der Industrie, dass ich eben als Hersteller zum Beispiel oder als Zentrale oder wie auch immer auf die einzelnen Geräte zugreifen kann? Oder gibt es auch noch diesen Mehrwert, dass die Geräte miteinander sprechen? Kommt es auch vor oder ist das weniger ein Thema?
Also miteinander sehe ich jetzt ehrlich gesagt, fällt mir jetzt kein Use Case ein. Mhm. Aber diese Verbesserung des Produktes ist immens wichtig. Ja. Also natürlich kann ich erstmal den Service verbessern und ich weiß genau Bescheid, aber ich erkenne dann natürlich auch Muster und da kann man natürlich auch KI drüberlegen und dann sehe ich natürlich viel mehr, was mein Produkt eigentlich macht und wo ich es verbessern kann und wie es auch meine Kunden nutzen. Sind Dinge, müsste ich sonst alle mühsam über Fokusgruppen, Befragungen und dergleichen rausfinden. Und das kriege ich alles dann im Prinzip in Echtzeit serviert.
Und objektiv, weil das sind einfach Daten, die erfasst werden und keine
objektiv
Meinungen.
Und manchmal geht es halt auch darum, vielleicht eine Meinungsverschiedenheit mit dem Nutzer auszuräumen anhand von Fakten.
Absolut. Und da lassen sich ja auch neue Geschäftsmodelle dann entwickeln, also mit anderen Servicemodellen zum Beispiel und so weiter.
Absolut, ja.
Gibt es denn sonst noch irgendwelche, ich nenne es jetzt mal langfristigen Effekte, die du in der Praxis erlebt hast, außer eben vielleicht sowas wie Predictive Maintenance dann oder sowas? Oder hast du da noch irgendeinen Fall, wo du sagst, das war irgendwie ganz cool, das haben wir am Anfang vielleicht so noch gar nicht bedacht und dann irgendwie hinten raus ist es dann doch noch so gekommen?
Also Überraschungen glaube ich eher selten. es ist einfach, das ist dann schon irgendwo absehbar, wo dann diese Potenziale liegen.
Man hat es ja auch schon ein paar Mal gemacht.
Trotzdem, wie ich anfangs auch sagte, ohne jetzt ein konkretes Beispiel nennen zu können, ist es so, dass dann im Laufe der Zeit einfach die Ideen wachsen, was man alles machen kann, wenn man die Maschine online hat.
Das heißt, es ist auch eine Inspirationsquelle sozusagen.
Genau. Und wir haben inzwischen auch Kunden, die Maschinen vernetzen. Das ist jetzt so erweiterte Medizintechnik, Kosmetik, wo wir jetzt eine Maschine vernetzt wurde, wo wir die Konnektivität liefern und wo ich auch denke, ja, okay, das ist wirklich schon sehr innovativ, auch dort schon in die Maschine eben die Vernetzung reinzumachen, obwohl es für die Funktion eigentlich nicht notwendig wäre. Mhm. Aber eben um zu verstehen, wie viel wird die Maschine benutzt, wann geht sie kaputt und so weiter. Und einfach zu sagen, wir holen mal die Daten und dann schauen wir mal, was rauskommt.
Mhm. Werdet ihr auch oft hinzugezogen sozusagen, um ein Netzwerk aufzubauen, das dann Redundanzen abbilden soll sozusagen, also falls mal wirklich mit LAN, WLAN und Co. irgendwas schief läuft, dass ihr dann quasi so das Backup seid oder auch andersrum?
Ja. Nee, absolut. Also das gibt's und das ist auch eine super Anwendung, dieses Backup-Mobilfunk, auch gerade dann entsprechend mit drei Netzen, weil oft ist es auch so, wenn von der Infrastruktur her, wenn jetzt eine Festnetzleitung durchtrennt wird, dann ist möglicherweise das schon das Backbone und ist das Mobilfunk von dem Betreiber auch weg, ja, in der Region. Also deswegen, ja, das ist eine sehr große Anwendung. Es wird im Handel sehr viel gemacht, aber auch jetzt bei Unternehmensstandorten und teilweise eben auch Active-Active. Das heißt, wenn jetzt so SD-WAN-Installationen sind, dass man eben die Mobilfunkleitungen wirklich aktiv mitlaufen lässt. Da sind wir wieder aber bei den vielen Gigabytes. Ja. Würde man gerne mehr machen, aber ist halt dann leider zu teuer.
Noch.
Aber für ein Backup, wie gesagt, Einzelhandel und sogar bis runter in Anführungsstrichen habe ich einen ganz schönen Kunden auch hier in der Nähe, der ungefähr 20 Bäckereifilialen hat. Und immer wenn das Internet ausgefallen ist, Kartenzahlung und so weiter, dann ist er halt mit so einer Fritzbox LTE dann da hingefahren und hat das, hat es gefixt, ja, der Chef selber. Und da haben wir jetzt einfach in diesen Fritzboxen so LTE-Sticks drin. Und die Fritzbox kann das ja auch, dieses Umschalten auf Mobilfunk. Und jetzt haben wir da im Prinzip keine Probleme mehr. Und das Kassensystem ist eben da dann ganz stabil.
Ja, und das ist auch wiederum für den Endkunden dann einfach ein gutes Erlebnis. Weil heutzutage jeder hat irgendwie das Handy dabei, will zahlen, geht nicht.
Ja, Kartenzahlung geht heute nicht, weil defekt. Und dann, ja, große Unzufriedenheit,
Umsatzverluste,
lange Gesichter. Absolut. Und da, wo wir eben bei Investitionen waren, ja, also die Umsatzausfälle und auch dann Verluste, die ich ja in ein, zwei Stunden erziele, davon kann ich dieses Backup ja ein paar Jahre bezahlen.
Ja, vor allem, wenn es vielleicht noch in Hochphasen am Tag passiert, also gerade beim Bäcker morgens kann ich mir vorstellen, mittags, das sind ja immer so
Absolut. Die
Zeiten, wo richtig was los ist, ja, okay. Gibt es dann aber auch so ein paar Missverständnisse oder Firmen, die mit Anforderungen auf euch zukommen, wo ihr sagt, hey, Moment mal, das geht gar nicht oder … Ist es eher so, dass du sagst, nö, die meisten wissen eigentlich, worauf sie sich einlassen und dann können wir oder wir finden Lösungen, Dinge umzusetzen?
Ja, doch, das ist eigentlich kein Problem. Es ist manchmal ein bisschen tricky, wenn es mit Sprache zu tun hat. Ja, wenn dann unbedingt doch irgendeine Sprachübertragung dabei sein soll. Da gibt es Möglichkeiten, aber nur wirklich mit Maschinen. Also den Aufzugnotruf darf ich machen, ich darf die Alarmanlage machen, aber ich darf eben dann doch nicht den Servicetechniker über eine Multinetzkarte anrufen, nur weil er gerade irgendwie da irgendwo ist, wo kein Empfang ist. Ja. Also das ist so ein kleines Missverständnis.
Warum darf man das nicht?
Na, das ist halt regulatorisch von der Nutzung der Technologie Multinetz nur für Maschinen eben freigegeben.
Okay.
Ansonsten ist es eine andere Art von Missverständnis ist, dass immer noch Unternehmen ihre Lösung eben ohne die Connectivity denken. Also die Connectivity dem Kunden überlassen und sagen, ja, müsst ihr irgendwie ans Internet bringen, ist ja Standard. Ja? Oder sagen, also ja, es ist eine Mobilfunklösung, aber wir liefern keine SIM-Karte mit. Ja, weil der Kunde hat ja irgendeinen Anbieter. Und da ist eben das Problem, da sind wir wieder bei, dass dann der Anbieter, der da ist, oft eben für die Smartphones und für ein paar Datenkarten zuständig ist. Aber das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum es uns gibt, weil das einfach auch in der Vertriebsorganisation bei den Mobilfunknetzbetreibern anders einsortiert ist. Das heißt, der Ansprechpartner für das Unternehmen, gerade im Mittelstand, der hat unser Produkt oder das vergleichbare Produkt gar nicht im Portfolio. Der verkauft dann vielleicht eine Datenkarte, die zwar die Verbindung herstellt, aber die ganzen anderen Merkmale nicht hat und auch das Management nicht hat. Und dann wird da eben so teilweise rumgefuhrwerkt. Und wir haben einen Kunden abgelöst, der hatte 1000 ungemanagte SIM-Karten. Ja. Also er hat da mit Excel-Tabellen hantiert und so weiter. Und dann kamen sie irgendwann und sagen, ja, ach, endlich haben wir mal jemanden gefunden, der uns da so eine Lösung mit Portal und so weiter bietet. Und das andere ist, dass dann vielleicht oft mit Prepaid-Karten getestet wird. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Vermessungsbeispiel, wo dann die Maschine ausgeliefert wird, das Gerät. Und dann haben die oft eine Stunde damit verbracht, dass der Kunde seine SIM-Karte ans Laufen kriegt. Weil die wurde dann vielleicht 3 Monate vorher gekauft, dann war die noch nicht aktiviert oder es war eine Prepaid-Karte, die war dann schon abgelaufen. Und deswegen arbeiten wir jetzt mit diesen Händlern und Herstellern zusammen, die dann von vornherein eben die SIM-Karte einbauen und dann sagen, okay, das Gerät funktioniert dann Ende zu Ende.
Also einfach auch eine Professionalisierung, sage ich mal, in diesem ganzen Mobilfunk in der Industrie oder im professionellen Umfeld.
Genau,
ich mal,
und da möchte ich an dieser Stelle appellieren an die zuhören.
Unbedingt.
Keine Angst vor Mobilfunk, ja, baut das in euer System gleich mit ein. Das ist handelbar auch für jemanden, der jetzt eine Lösung gebaut hat, Ende zu Ende, sag ich mal, wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt, jetzt haben wir es und jetzt noch Mobilfunk mitverkaufen, boah, das ist bestimmt super kompliziert. Alles ganz harmlos.
Alles gar nicht so schwer, einfach den Roland fragen. Sehr gut. Wie sieht es denn so mit so Security-Themen aus? Also es ist ja auch immer alles, was ins Netz geht, gerade wenn ich mir vorstelle, da hat jemand Zugriff, also auch wenn das ich bin, Zugriff auf die Maschinen, vielleicht auch bei Kunden, Daten abgreifen und so weiter. Wie sieht es da technisch aus?
Ja, grundsätzlich sind Mobilfunkverbindungen ja schon relativ sicher. Ist ein geschlossenes System. Dann wird natürlich ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung immer machbar. Das heißt, viele Kunden sagen, ja, wir haben unsere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da brennt nichts an. Oder man macht halt dann tatsächlich dieses Thema VPN, dass man nochmal IPsec-VPNs drüberlegt speziell.
Klar, was auch sonst. Keine Ahnung, wovon du redest. Also VPN kenne ich noch, aber dann wird's.
Genau, das hat halt dann noch den zusätzlichen Vorteil, dass ich eben, wenn ich so ein IPsec-VPN mache oder vergleichbare Technologie, dass ich eben dann auch noch auf die Endgeräte zugreifen kann über die statische IP-Adresse. Weil wir haben im Mobilfunk grundsätzlich erstmal keine festen IP-Adressen, sondern tatsächlich ein Sharing von IP-Adressen. Das heißt, mehrere hundert oder tausend Geräte teilen sich eine IP-Adresse. Das heißt, ich kann den Weg zum Gerät nicht adressieren. Und oft ist es kein Problem, weil einfach das Gerät sich meldet und Daten schickt. Aber wenn ich zum Beispiel auf Beispiel hier nochmal der Reinigungsroboter, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Service-File, ich will mich jetzt auf den Steuerungscomputer vom Reinigungsroboter einloggen, dann brauche ich irgendeine Lösung und die wäre dann eben dieses VPN und dann habe ich zusätzlich natürlich noch die Verschlüsselung durch das VPN, mit der ich die Daten absichern kann.
Okay, also gibt es sogar mehrstufiges, wenn man das so möchte quasi. Ja, das ist ja cool. Jetzt haben wir schon ein paar Mal so das Thema Investitionen, / Kosten, / Budget angesprochen. Vielleicht kannst du uns da mal ein Gefühl geben, wie staffeln sich da die Preise, worauf muss ich achten vielleicht auch? Also kriege ich auch, also ist die Menge dabei gar nicht so wichtig? Ist es eher das Datenvolumen, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie setzen sich da Preise zusammen? Welche Investitionen würdest du auch empfehlen, vielleicht für so einen Einstieg oder sowas?
Das wäre gleich ja, genau. Ganz spannend. Also das Gute ist, es ist im Prinzip alles dynamisch. Das heißt, es gibt keine großen Fixkosten. Ja? Also man kann bei uns und auch bei anderen Anbietern vergleichbaren einsteigen und hat jetzt irgendwie keine Setup-Fees oder sowas, sondern es werden einfach, das Preismodell ist folgendes, es werden die SIM-Karten gekauft, die kosten halt was pro Stück, um die 3 Euro zum Beispiel, ja. Und dann geht es einfach nach dem Datenpaket, ja. Kleine Datenpakete, große Datenpakete und natürlich je mehr SIM-Karten, wenn man wirklich Faktor 10, Faktor 100, Faktor 1000, dann gibt es natürlich entsprechende Rabatte. Ansonsten sind europaweit die Preise einheitlich, das heißt, da muss ich mir schon mal keine Gedanken machen.
Das ist gut, ja.
Und wo ich aufpassen muss, ist natürlich, dass ich wirklich das Tarifmodell auch nochmal prüfe. Gerade Folgepreise gibt es im Markt leider immer noch teilweise Anbieter mit sehr hohen Folgepreisen. Das heißt,
wenn mein Volumen ausgeschöpft ist.
Genau. Und es gibt immer diese Schwankungen und gerade durch dieses Pooling habe ich ja die Möglichkeit, dass ich nicht ein viel zu großes Datenpaket kaufen muss, sondern ich kaufe eigentlich das Datenpaket, was zu mir passt, zu meiner Anwendung, was vielleicht ein bisschen Puffer hat. Ja, aber ich will das ja auch nicht nur, weil dann die Folgekosten irgendwie das 20-fache des Preises sind, das unnötig hochsetzen müssen. Ja, das erlebe ich halt bei Kunden.
Gibt es da so einen Prozentwert, wo du sagst, einfach immer nochmal 10% Puffer einplanen oder mehr oder
kann man das nicht so pauschal? Ja, also die Kunden sind sind die Kunden immer sehr konservativ, machen das ganz gut. Wenn einer sein Paket so 70-80% ausnutzt im Normalfall, dann ist er eigentlich gut dabei. Aber ich sehe auch oft halt diese Momente, wo es halt dann mal drüber geht, weil zum Beispiel irgendeine Software nicht das tut, was sie sonst tut. Man ein Update, werden auf einmal mehr Daten übertragen, ist aber alles kein Problem, weil auch die Überschreitung mit Mehrnutzung ist, das ist, ich sage immer, ja, das ist wie wenn man jetzt mit einem Service-Auto mal 100 Kilometer Umweg fahren muss. Das sind da auch mehr Kosten und die sind auch nicht schlimm.
Passiert.
Ja, und gerade mit unserem Produkt ist es halt so, ja, wenn ich dann zum Beispiel mich auf die Maschine einlogge und das ist halt dann eine Teams-Viewer-Session, die dann halt mehr braucht, ja, dann hat das ja auch einen Grund. Ja, also Kosten sind eigentlich meistens nicht das Thema.
Okay. Aber es ist auch beruhigend, wie du sagst, dass man schon mal weiß, europaweit gibt es da einheitliche Themen. Bisschen, sag mal, 80-20-Prinzip, 80% Auslastung ist okay, 20% Puffer plus minus.
Genau, und was halt tricky ist, es gibt tatsächlich einige Länder oder Regionen, wo das Roaming extrem teuer ist. Und da muss man halt entsprechend vorher schauen. wie man es löst. Und oft ist es eben so, dass nicht spezialisierte M2M-Anbieter im Roaming sehr teuer sind. Mhm. Also was für uns zum Beispiel jetzt USA oder Asien ein relativ geringer Aufpreis ist, kann anderswo ein Faktor 10 sein.
Also das heißt, wenn ich international tätig bin, einfach da auch nochmal drauf
da
achten.
Da Preise vergleichen am besten. Genau. Mehrere Angebote einholen, dass man eben dann im internationalen Bereich wirklich nicht unnötig diese Roaming-Aufschläge bezahlt.
Sehr gut. Gibt es denn, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zeit achten, müssen wir leider schon langsam zum Ende kommen, auch wenn es, glaube ich, noch spannende Details gäbe, die man besprechen kann. Gibt es denn irgendwelche Trends, die du auch so ein bisschen absehen kannst? Du sagst ja auch selber, du bist jetzt schon sehr lange dabei im Geschäft. Du hast von der Stunde 0 bis minus 1 alles gesehen, was jetzt so passiert ist die letzten Jahre. Kannst du schon so ein bisschen abschätzen, was kommt da noch so oder was wird sich noch ändern?
Ja, super spannender Trend im Moment ist die eSIM tatsächlich. Mhm. Also auch darüber könnte man eine eigene Folge machen. Aber jetzt mal vereinfacht gesagt, das eSIM-Thema ja, nimmt gerade Fahrt auf, weil entsprechend die Hardware jetzt auch da sind. Mhm. Also Thema Mobilfunkerfahrung, wir hatten immer ein Henne-Ei-Problem. Mhm. Ja? Also dann gab es irgendwie mobile Daten, dann gab es keine Handys, die das nutzen, dann lohnte sich die Investition in die Netze nicht. Mhm. So, aber bei eSIM haben wir jetzt quasi den Teufelskreis durchbrochen. Wir haben Industrierouter, die eSIM-fähig sind, wo man sich die Profile runterladen kann. Und der Prozess vereinfacht sich immens dadurch. Mhm. Und ich kann eben dann als Kunde auch mal wechseln. Ich bin nicht gefangen. Mhm. Was wir halt bei manchen Kunden auch sehen, die super gerne wechseln würden, aber sie sind einfach gefangen, weil da dieses Stück Plastik, der Chip eben in der Maschine steckt. Mhm. Und wenn man jetzt schon auf eSIM wechseln kann, dann hat man logistische Vorteile. Beispiel Singapur, ja. Dann hätte man jetzt nicht noch eine extra SIM-Karte schicken müssen für Asien, sondern hätte es einfach per eSIM
freigeschalten,
überspielt. Und das ist eine super spannende Sache, die sich gerade ganz, ganz toll entwickelt.
Ich glaube, du hast jetzt schon ganz viele Punkte davon gesagt, aber ich glaube, zum Abschluss wäre das tatsächlich nochmal schön. Hast du uns so ein paar wichtige Punkte, wie so eine kleine Checkliste, wo du sagst, das sind so die Schritte, die ich bei der Auswahl von so einem M2M-SIM-Anbieter auf jeden Fall berücksichtigen sollte oder Fragen, die ich mir stellen sollte, auch in der Vorbereitung? Das wäre vielleicht nochmal ein schöner Abschluss jetzt für die Folge.
Ja, genau. Also die Kurzcheckliste, die wir mit jedem Kunden auch immer durchgehen, ist letztendlich einmal die Hardware-Seite. Also was brauche ich eigentlich? Welchen Mobilfunkstandard will ich nutzen? Ja, 4G, 5G oder ein Schmalbandstandard? Und dann, wie viel Daten will ich übertragen? Entsprechend, dass ich dann die Hardware auswähle. Also muss ein Hochleistungs-5G-Modem sein oder reicht ein 4G, was auch total okay ist, was vielleicht stromsparender ist, platzsparender ist. Welchen Regionen haben wir schon betont, zusammenfassend? Also Deutschland, Europa, weltweit, wo werde ich hingehen? Das hat auch Auswirkungen auf die Hardware. Was ist mein Datenvolumen? Ganz wichtig. Viele wissen es am Anfang nicht, ist auch okay, dann mal testen. Einfach mal ein paar Test-Sims und das wirklich unter Live-Bedingungen testen und das Datenvolumen dann anschauen. Das sind die wichtigsten Sachen, über die man sich Gedanken machen sollte. Und natürlich, wie du auch gesagt hast, gibt es irgendwo vielleicht Gelegenheiten, wo es dann keinen Empfang gibt, Keller oder dergleichen.
Ja, es kommt leider in Deutschland immer mal wieder noch vor. Sehr gut. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. War mal ein ganz neues Thema, auch für mich. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Super. Weil es uns hier akut nicht betrifft, sag ich mal. Außer vielleicht das eSIM-Thema. Da denkt man privat ja auch mal drüber nach, hier mit Smartwatch und wie sie alle heißen.
Genau.
Also auch ganz spannend. Hab mir notiert, dass wir da vielleicht auch nochmal miteinander sprechen wollen. Wenn das vielleicht euch da draußen auch interessiert. Ihr habt ja jetzt die Folge hoffentlich aufmerksam verfolgt. Wir haben heute uns das ganze Thema M2M-SIM im industriellen Umfeld angeschaut, die technischen Grundlagen ein bisschen besprochen, die Relevanz für IoT und Industrie 4.0 angeschaut, Herausforderungen und Use Cases vom Roland gelernt und erfahren und natürlich auch ein bisschen noch über das Thema Internationalisierung und auch das Investment gesprochen. Ist ja auch immer eine Frage des Geldes. Zum Abschluss haben wir noch eine spannende Checkliste von Roland bekommen. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben und wisst jetzt genau, wie ihr euch vorbereiten könnt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen tollen Tag. Danke dir nochmal für deine Zeit. Es war mir eine Freude. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.